Wieder morgen und immer morgen. Im April 1825 fand Goethe im Stammbuch seines Enkels Walter ein Zitat von Jean-Paul, das eine Weimarer Adelsdame dem Knaben zu seinem 7. Geburtstag eingetragen hatte. Es stammt aus dem Hesperus. Der Mensch hat hier dritthalb Minuten. Eine zu lächeln, eine zu seufzen und eine halbe zu lieben. Denn mitten in dieser Minute stirbt er. Diese larmoyante Ansage zum menschlichen Dasein und seiner Flüchtigkeit mochte der Großvater nicht unkommentiert stehen lassen. Er setzte darunter eine Gegenstrophe. Ihrer 60 hat die Stunde, über 1000 hat der Tag. Söhnchen, werde dir die Kunde, was man alles leisten mag. Der kurze Spruch enthält eine Selbstcharakteristik, die Goethes ganze Existenz vor allem in der zweiten Lebenshälfte aufschließt. Er unterwarf sich einem Zeit- und Arbeitsregime, das tatsächlich kaum eine Minute ungenutzt ließ. Wer Goethes Tagebücher studiert, wird dort nur selten auf Eindrücke, Erlebnisse, Innensichten und Reflexionen stoßen. Zwar verfasste er zeitweise auch solche schildernden Diarien, doch fast ausschließlich auf Reisen. Und dann meist in Briefform an zu Hause gebliebene oder entfernte Empfänger. Goethe hat den Tagebuchbrief, der sich zuweilen über mehrere Tage und Wochen erstreckte, seit seiner Leipziger Jugend gepflegt und bis zu seinen Berichten an Frau und Sohn von seinen späten böhmischen Badereisen immer wieder aufleben lassen. Am berühmtesten ist das italienische Tagebuch für Frau von Stein von 1786. Eine Grundlage der italienischen Reise, die insgesamt fast nur aus redigierten Briefen Goethes an seine Weimarer Freunde zusammengesetzt ist. Doch die überwiegende Masse der goethischen Tagebücher, vor allem in der zweiten Lebenshälfte, besteht aus kahlen, stichwortartigen Notizen zu laufenden Arbeiten, zu den Dichtungen, aber auch zu Verwaltungsaufgaben, Lektüren, Besuchen und Briefen, Eingang und Ausgang. Es sind fortlaufende Geschäftsberichte eines vielbeschäftigten, zuweilen überbürdeten Gelehrten, Autors und Beamten. Der Mensch kann Unglaubliches leisten, wenn er die Zeit einzuteilen und recht zu benutzen weiß. Das sagte Goethe 1823 zu einem mineralogischen Kollegen in Böhmen. Die Straffheit des jede Minute ausschöpfenden Zeitregimes zeigt sich in den fast 200 Einträgen, in denen Goethe festhält, er habe dies oder jenes bedacht. Kotters Brief, Museumsangelegenheiten, Kunst und Altertum oder schlicht das nächstfolgende. Bedenken, Nachdenken, Überdenken als eigene, zu verbuchende Leistung. In Goethes Tageslauf gab es wirklich kaum kleinste Lücken. Im höheren Alter verstärkte sich diese penible Zeitnutzung durch das Bewusstsein der ablaufenden Lebenszeit im Verhältnis zu dem womöglich noch zu Schaffenden. Am 22. Oktober 1826 schrieb Goethe an Sulpice Boisseret, der überhaupt oft Empfänger solcher Offenherzigkeiten wurde: »Verzeihen Sie, mein Bester, wenn ich Ihnen exaltiert scheine, aber da mich Gott und seine Natur so viele Jahre mir selbst gelassen haben, so weiß ich nichts Besseres zu tun, als meine dankbare Anerkennung durch jugendliche Tätigkeit auszudrücken. Ich will des mir gegönnten Glücks, solange es mir auch gewährt sein mag, mich würdig erzeigen, und ich verwende Tag und Nacht auf Denken und Tun, wie und damit es möglich sei.« Tag und Nacht ist keine Phrase. Denn gar manche nächtliche Stunden, die dem Schicksale meines Alters gemäß ich schlaflos zubringe, widme ich nicht vagen und allgemeinen Gedanken, sondern ich betrachte genau, was den nächsten Tag zu tun. Dass ich denn auch redlich am Morgen beginne und, soweit es möglich, durchführe. Und so tue ich vielleicht mehr und vollende sinnig in zugemessenen Tagen, was man zu einer Zeit versäumt, wo man das Recht hat zu glauben oder zu wähnen, es gebe noch wieder morgen und immer morgen. Seit 1825 betrieb Goethe drei Großprojekte neben und durcheinander: die Fortsetzung des Faust in einem zweiten Teil, eine erweiterte Neufassung von Wilhelm Meisters Wanderjahren und die Ausgabe letzter Hand seiner gesammelten Werke. Daneben liefen die unvollendeten autobiografischen Werke weiter, Dichtung und Wahrheit und die italienische Reise. Dazu bereitete Goethe die Edition seiner beiden wichtigsten Briefwechsel vor, den mit Schiller und den mit Zelter, den letzteren für die Zeit nach seinem Tod. Und als genüge das nicht, erstellte er aus alten Briefen und Tagebüchern eine Chronik in Annalenform, die die täglich geleisteten Arbeiten zu jährlichen Geschäftsberichten bündelte und die vor allem die nachitalienische Zeit seit 1788 aufschloss. Mit diesen sogenannten Tag- und Jahresheften gelangte Goethe immerhin bis 1822. Daneben lief eine ausgebreitete Korrespondenz mit jährlich mehreren hundert sorgfältig stilisierten Briefen weiter. Für all diese Arbeiten stand Goethe ein Stab von bis zu 4 männlichen Schreibkräften zur Verfügung, die teils vorliegende Manuskripte abschrieben, teils Goethes Diktate zu Papier brachten. Dazu kamen gelehrte Berater, vor allem Meyer, Riemer und Eckermann, die Goethe von Fall zu Fall einbestellte, um mit ihnen Fach- und Sachfragen zu erörtern. Eine Fabrik, ihre betriebsame Geräuschkulisse in den hinteren Zimmern des Hauses am Frauenplan muss aus unentwegtem Federkratzen und Goethes sonorer Diktatstimme bestanden haben. Goethe diktierte nach zuvor ebenfalls diktierten Stichwortlisten, sogenannten Schemata. Johann Christian Schuchardt, ein 1825 für die Weimarer Kunstsammlungen eingestellter, aber Goethe auch für eigene Arbeiten zugeordneter junger Beamter, beobachtete voller Staunen diese Diktate, bei denen es schien, als lese Goethe flüssig von einem vorgeschriebenen Papier ab, dabei waren es nur diese Stichwortschemata. Mit ausgebreiteten Händen und unter Beugung des Körpers nach der einen oder anderen Seite brachte er den Gegenstand ins Gleichgewicht und in kunstgerechte Stellung. War ihm das gelungen, so rief er gewöhnlich: »So recht! Ganz recht!« Mochte Faust den Augenblick ersehnen, zu dem er sagen konnte: »Verweile doch, du bist so schön!« Goethes eigene Zeitgestimmtheit war anders. Im Buch der Sprüche des westöstlichen Divans hat er sie in eine Formel gebracht, die die Rastlosigkeit seiner Existenz, seinen Horror vor Untätigkeit unterschlägt. »Mein Erbteil, wie herrlich, weit und breit, die Zeit ist mein Besitz, mein Acker ist die Zeit. So wälz ich ohne Unterlass, wie Sankt Diogenes mein Fass. Bald ist es Ernst, bald ist es Spaß, bald ist es Lieb, bald ist es Hass, bald ist es dies, bald ist es das. Es ist ein Nichts und ist ein Was. So wälz ich, ohne Unterlass, wie Sankt Diogenes mein Fass.« Lange leben heißt vieles überleben. Im Oktober 1822 erreichte Goethe der Brief einer Dame, die er nie gesehen hatte, deren Handschrift ihm aber wohl vertraut war. Auguste Gräfin Stolberg war die Schwester zweier seiner engsten Sturm- und Drangfreunde, der Brüder Friedrich Leopold und Christian Stolberg, schwärmerischen Dichterjünglingen, mit denen Goethe 1775 eine Reise in die Schweiz unternahm. Sie erregte Aufsehen, weil die drei jungen Männer sich nackt in Bergwasserfällen abkühlten. Natur! Die Familie Stolberg war im Übrigen pietistisch fromm, ihr Hausgott und Hausfreund war der Messiasdichter Klopstock. Mit Auguste begann Goethe im Frühjahr 1775 einen erhitzten Briefwechsel, der die 22 Jahre alte Gräfin für ein paar Monate zu seiner Beichtigerin machte. Goethe wusste damals nicht, wohin mit seinem Leben. Heiraten? Nach Italien gehen? Das Angebot aus Weimar annehmen? Voller kühner Sprachkunst legte er seine Zerrissenheiten dem fernen Gustchen zu Füßen. In langen Tagebuchbriefen erzeugte er Unmittelbarkeit, als wäre er ein neuer Werther. Hier ein paar Zeilen zum 18. September 1775. Montag, den 18. Mein Schiffchen steht bereit, ich werd's gleich hinunterlenken. Ein herrlicher Morgen. Der Nebel ist gefallen, alles frisch und herrlich umher. Und ich wieder in der Stadt, wieder ans Sieb der Danaiden. Ade. Ich hab einen offenen, frischen Morgen. Augustchen, wird mein Herz endlich einmal in ergreifendem wahren Genuss und Leiden die Seligkeit, die Menschen gegönnt ward, empfinden und nicht immer auf den Wogen der Einbildungskraft und überspannten Sinnlichkeit Himmel auf und Höllen abgetrieben werden? Beste, ich bitte dich, schreib mir auch so ein Tagbuch. Das ist das Einzige, was die ewige Ferne bezwingt. Himmel auf und Höllen ab. Nur ein paar Monate dauerte dieses Herzausschütten. Und nun, 1822, nach 40 Jahren, wieder ein Brief aus dem Norden. Und immer noch schrieb Gustchen in der alten Tonlage der Seelenverwandtschaft. Ihr Brief ist eine gut gemeinte, flammend formulierte Taktlosigkeit. O, ich bitte, ich flehe Sie, lieber Goethe, abzulassen. Von allem, was die Welt Kleines, Eitles, Irdisches und Nicht-Gutes hat, ihren Blick und ihr Herz zum Ewigen zu wenden, ihnen ward viel gegeben, viel anvertraut. Wie hat es mich oft geschmerzt, wenn ich in ihren Schriften fand, wodurch sie so leicht andern Schaden zufügen. O, machen Sie das gut, weil es noch Zeit ist. Ja, Goethe hatte sich längst vom Christentum entfernt. Natur, der römische Dichter Lucrez und dessen götterferner Naturalismus, war sein Referenzpunkt. Kein Messias, kein Klopstock, kein allessehender Pietistengott. Auguste musste das wissen. Sie las es in Goethes Büchern und es ließ ihr keine Ruhe. So trug sie ihr frommes Herz zum alten Freund nach 40 Jahren. Wie soll man als alter Heide auf so eine liebevolle Zumutung reagieren? Goethe antwortete nur kurz, aber seine wenigen Sätze zählen zum Schönsten, was er geschrieben hat. Und sie zeigen, was sich bei ihm seither sprachlich verändert hatte. Von der frühesten, im Herzen wohlgekannten, mit Augen nie gesehenen teuren Freundin endlich wieder einmal Schriftzüge des traulichsten Andenkens zu erhalten, war mir höchst erfreulich rührend. Und doch zaudere ich unentschlossen, was zu erwidern sein möchte. Lassen Sie mich im Allgemeinen bleiben, da von besonderen Zuständen uns wechselseitig nichts bekannt ist. Lange leben heißt gar vieles überleben. Geliebte, gehasste, gleichgültige Menschen, Königreiche, Hauptstädte, ja Wälder und Bäume, die wir jugendlich gesät und gepflanzt. Wir überleben uns selbst und erkennen durchaus noch dankbar, wenn uns auch nur einige Gaben des Leibes und Geistes übrig bleiben. Alles dieses Vorübergehende lassen wir uns gefallen, bleibt uns nur das Ewige jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit. Redlich habe ich es mein Leben lang mit mir und anderen gemeint, und bei allem irdischen Treiben immer aufs Höchste hingeblickt. Sie und die Ihrigen haben es auch getan. Wirken wir also immer fort, solange es Tag für uns ist. Für andere wird auch eine Sonne scheinen, sie werden sich an ihr hervortun und uns indessen ein helleres Licht erleuchten. Und so bleiben wir wegen der Zukunft unbekümmert. In unseres Vaters Reiche sind viel Provinzen, und da er uns hierzulande ein fröhliches Ansiedeln bereitete, so wird drüben gewiss auch für beide gesorgt sein. Vielleicht gelingt alsdann, was uns bis jetzt so abging, uns angesichtlich kennenzulernen und uns desto gründlicher zu lieben. Gedenken Sie mein, in beruhigter Treue. Lange leben heißt vieles Überleben. In unseres Vaters Reiche sind viel Provinzen. Goethe lässt sich nicht auf einen Glaubensdisput ein, er schafft nur einen weiten Raum, ein Weltall in 10 Sätzen, wo Platz für ihn und Gustchen ist, und auch für die toten Brüder Stolberg. Doch der Brief blieb erst einmal liegen, viele Monate lang, als müsste noch etwas kommen. Und es kam noch etwas. Im Frühjahr 1823 wurde Goethe schwer krank, an einer Herzbeutelentzündung, so krank, dass er, wie vielfach bezeugt ist, nicht mehr an Rettung glaubte. »Probiert nur immer«, sagte er zu seinen Ärzten. »Der Tod steht in allen Ecken und breitet seine Arme nach mir aus, aber lasst euch nicht stören.« Aber Goethe überlebte. Er genas und sandte den Brief an Auguste doch noch ab. Einen Satz fügte er hinzu. »Nun aber, da ich von einer tödlichen Krankheit ins Leben wieder zurückkehre, soll das Blatt dennoch zu Ihnen unmittelbar zu melden, dass der Allwaltende mir noch gönnt, das schöne Licht seiner Sonne zu schauen. Möge der Tag Ihnen gleichfalls freundlich erscheinen und Sie meiner im Guten und Lieben gedenken, wie ich nicht aufhöre, mich jener Zeiten zu erinnern, wo das noch vereint wirkte, was nachher sich trennte. Wir stolpern wohl auf unserer Lebensreise, und doch vermögen in der Welt der Tollen zwei Hebel viel aufs irdische Getriebe, sehr viel die Pflicht, unendlich mehr die Liebe. Verjüngungskur. In seinem 75. Lebensjahr richtete Goethe mitten in äußerst arbeitsreichen Wochen eine Maxime an sich selbst. Man sagt sich oft im Leben, dass man die Vielgeschäftigkeit, Polypragmosyne, vermeiden, besonders je älter man wird, sich desto weniger in ein neues Geschäft einlassen solle. Aber man hat gut reden, gut sich und anderen raten. Älter werden heißt selbst ein neues Geschäft antreten. Alle Verhältnisse verändern sich und man muss entweder zu handeln ganz aufhören oder mit Willen und Bewusstsein das neue Rollenfach übernehmen. Alter als neue Aufgabe, das hatte noch niemand so klar gesagt. Schon 10 Jahre vorher, 1814, hatte er gereimt: »Das Alter ist ein höflich Mann. Einmal übers andere klopft er an, aber nun sagt niemand herein. Und vor der Türe will er nicht sein. Da klingt er auf, tritt ein so schnell, und nun heißt's, er sei ein grober Gesell.« Seit 1807 schrieb er an einer Novelle, die das Älterwerden auf zwei Ebenen, der körperlichen und der seelischen, behandelte. Veröffentlicht wurde Der Mann von 50 Jahren dann stückweise von 1817 bis 1829, zuletzt als Teil von Wilhelm Meisters Wanderjahren. Die Erzählung ist ein Meisterstück ironischer Hellsicht. Goethe hat an psychologischer Raffinesse nichts Besseres geschrieben. Ein 50-jähriger verwitweter Major sieht sich durch die unvermutet angetragene Liebe eines kaum erwachsenen Mädchens, seiner Nichte, veranlasst, sein gerade noch ansehnliches, aber schon leicht bröckelndes Äußeres zu verjüngen. Ein unerwartetes, neues Geschäft. Ein befreundeter Schauspieler überlässt ihm die Hälfte seiner Kosmetika und einen in der Verjüngungskunst erfahrenen Kammerdiener. Die Prozeduren, detailreich geschildert, wirken ganz heutig, schon weil sie nicht nur mit Salben, Tinkturen, Haarnetz, angepasster Garderobe arbeiten, sondern ganzheitlich angelegt sind, samt Wellness und Entschleunigung. Morgens zur rechten Zeit war der Reitknecht bei der Hand. Alles, was zum Anzuge des Herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major im Begriff, aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Übereilung protestierte. Man müsse ruhen, man müsse sich abwarten, wenn das Vorhaben gelingen, wenn man für so manche Mühe und Sorgfalt Freude erleben solle. Der Herr vernahm sodann, dass er in einiger Zeit aufzustehen, ein kleines Frühstück zu genießen und alsdann in ein Bad zu steigen habe, welches schon bereitet sei. Den Anordnungen war nicht auszuweichen, sie mussten befolgt werden, und einige Stunden gingen unter diesen Geschäften hin. Der Major verkürzte die Ruhezeit nach dem Bade, dachte sich geschwind in die Kleider zu werfen, denn er war seiner Natur nach expedit. Aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreiflich, dass man sich durchaus abgewöhnen müsse, fertig werden zu wollen. Alles, was man tue, müsse man langsam und behaglich vollbringen. Besonders aber die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Unterhaltungsstunde mit sich selbst anzusehen. Die Umständlichkeiten zeigen Wirkung. Der Major, äußerlich gestrafft, von neuer Liebe beflügelt, fühlt sich auch innerlich jünger. Allein die Natur lässt sich auf Dauer nicht überlisten. Dass die Jahre, die zuerst eine schöne Gabe nach der anderen bringen, sie alsdann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepunkt, wo er sich befand, auf einmal lebhaft zu fühlen. Eine versäumte Badereise, ein ohne Genuss verstrichener Sommer, Mangel an stetiger gewohnter Bewegung, alles ließ ihn gewisse körperliche Unbequemlichkeiten empfinden, die er für wirkliche Übel nahm und sich ungeduldiger dabei bewies, als billig sein mochte. Der Major ist auch Literaturkenner. Vielleicht hat er andere Verse Goethes von 1814 gelesen. Die Jahre sind allerliebste Leut. Sie brachten gestern, sie bringen heut. Und so verbringen wir Jüngern eben das allerliebste Schlaraffenleben. Und dann fällt's den Jahren auf einmal ein, nicht mehr wie sonst bequem zu sein. Wollen nicht mehr schenken, wollen nicht mehr borgen. Sie nehmen heute, sie nehmen morgen. Bestrickend frankfurterisch übrigens, allerliebste Leut. Unterdessen widerfährt dem Major ein Missgeschick, das Goethe selbst ereilt hatte, im Zeitalter gestiegenen Zuckerkonsums und schlechter Zahnhygiene ein Massenschicksal. Dem Major war vor kurzem ein Vorderzahn ausgefallen und er fürchtete, den zweiten zu verlieren. An eine künstlich scheinbare Wiederherstellung war bei seinen Gesinnungen nicht zu denken, und mit diesem Mangel, um eine junge Geliebte zu werben, fing an, ihm ganz erniedrigend zu scheinen, besonders jetzt, da er sich mit ihr unter einem Dach befand. Die schon vereinbarte Ehe mit der jungen Verwandten kommt nicht zustande. Sie heiratet nun doch den hübschen Sohn des Majors, der sich vorübergehend in eine schöne Witwe verguckt hatte, die nun wiederum für den Vater frei wird. Wahlverwandtschaften mit Happy End, aber unerbittlicher Entsagung ins Älterwerden. Alles in dieser Novelle wirkt selbst erlebt, schonungslos, unter galanter stilistischer Form. Wie schonungslos Goethes Blick auf sich selbst war, verrät eine Bemerkung in einem Brief an Sulpice Boisseret vom 14. Januar 1820. Dieser wollte einen Besuch des Bildhauers Johann Heinrich Dannecker bei Goethe einfädeln zur Erstellung einer denkmaltauglichen Monumentalbüste. Die beiden kannten sich seit einem Besuch Goethes bei Dannecker in Stuttgart 1797. Angesichts der langen seither verstrichenen Zeit aber zweifelte Goethe. Sollte es nicht etwas bedenklich sein, meine Freunde, einen Bildhauer dahin zu senden, wo er keine Formen mehr findet? Wo die Natur auf ihrem Rückzuge sich nun mit dem Notwendigen begnügt, was zum Dasein allenfalls unentbehrlich sein möchte? Wie kann dem Marmor ein Vorbild günstig sein, aus dem die Fülle des Lebens verschwunden ist? Schon Jahre sind es, dass wir uns nicht gesehen haben. Ich wünsche, dass unser werter Künstler sich nach einer langen Wallfahrt nicht allzu sehr getäuscht fühle. Kurz danach wiederholte Goethe diese Bedenklichkeit in einem Brief an den Berliner Staatsrat Schulz, der den Bildhauer Christian Daniel Rauch für ein Marmorporträt vorschlug, das dann auch zustande kam und von Goethe selbst als besonders lebensecht gerühmt wurde. Herr Rauch sei nochmals schönstens gegrüßt. Es hält mich nichts ab, seinem freundlichen Willen zu verschwindenden Formen auf die bereitwilligste Weise zu begegnen. Verschwindende Formen, so beschrieb Goethe 1820 sein eigenes Gesicht. Ich neide nichts, ich lasse es gehen und kann mich immer manchem gleich erhalten. Zahnreihen aber, junge, neidlos anzusehen, das ist die größte Prüfung mein, des Alten.